HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Wenn es uns nicht gelingt, eine gemeinsame Antwort auf die Fragen der illegalen Migration zu geben, dann werden Grundfesten der Europäischen Union in Frage geraten.
Noch nie war der Erwartungsdruck, der auf uns lastet, so groß wie heute.
Brüssel ist ein Raumschiff. Das ist weit weg und für viele nicht nachvollziehbar, was dort wirklich passiert.
Wir leben in einer Zeit der neuen Großmächte-Konkurrenz zwischen den USA, China und Russland. Und wir werden als Europäer nur dann eine Chance haben, unsere Interessen und unsere Werte durchzusetzen, wenn wir dies als Europäer tun.
Das ist das Europa, an das sich die Menschen am Tag danach erinnern sollen. Ein Europa, das für seine Menschen und Mitgliedstaaten da ist, wenn sie es dringend brauchen.
EU-Membership is making us poorer and less democratic and less free.
Die EU-Mitgliedschaft macht uns ärmer, weniger demokratisch und weniger frei.
They have concluded rightly that we shall be better off out.
Europa muss wieder lernen, unabhängiger zu werden, seine Rolle in der Welt neu zu definieren. Es geht nicht darum, die Globalisierung in Frage zu stellen. Es geht darum, das richtige Maß an Globalisierung zu finden.
Heute war ein Tag der großen Worte, sehr große Worte. Und vielleicht waren es ja tatsächlich wichtige Worte, die Rede zur Lage der Union. Jean-Claude Juncker hatte vor 10 Jahren damit begonnen. Er zog jedes Jahr eine Bilanz der EU-Kommission. Wie steht Europa da? Was sind die drängendsten Probleme? Welche Perspektiven gibt es? Diese Rede war noch nie so wichtig wie in diesem Jahr. Zum ersten Mal wurde sie von Ursula von der Leyen gehalten. Bei ihrem Amtseintritt als Kommissionspräsidentin im Dezember konnte niemand ahnen, was auf Europa und die Welt zukommen sollte. Die Corona-Pandemie überlagert alles, natürlich auch in Brüssel. Aber was ist denn eigentlich mit den anderen drängenden Themen? Der Klimawandel, der Brexit, die EU-Außenpolitik und natürlich, wie verhält sich Europa in der ungeklärten Flüchtlingskrise? Die Zerstrittenheit könnte größer kaum sein. Deshalb unser Thema heute: Was geht? Die EU zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wir schauen uns die Rede der Kommissionspräsidentin an und die Probleme, die in der EU am dringendsten sind. Konnte Ursula von der Leyen heute Punkte mehr als nur schöne Worte finden? Helga Schmidt fasst die Rede zur Lage der Union zusammen.
Es war ein großer Bogen, den Ursula von der Leyen in ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union spannte. Vom Zusammenhalt der 27 Mitgliedsländer untereinander bis zur Rolle der EU in der Weltpolitik. 26 Seiten Manuskript, vorgetragen in 3 Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Am Schwerpunkt ließ die Kommissionschefin keinen Zweifel. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Herausforderung durch den Klimawandel, das sind die Prioritäten, die die Kommission in den kommenden 12 Monaten angehen wird.
The European Green Deal is our blueprint to make.
Der europäische Green Deal ist unsere Blaupause für den Übergang. Der Kern ist, dass wir bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Da müssen wir besser und schneller werden.
We need to go faster. And we need to do things better.
Besser werden heißt, die Kommission wird die Klimaziele noch einmal verschärfen. In den nächsten 10 Jahren sollen die Treibhausgase um mindestens 55% reduziert werden im Vergleich zum Jahr 1990. Geld für den Umbau sei da. Ein Drittel des milliardenschweren Aufbauprogramms soll nach dem Willen der Kommission in den ökologischen Umbau investiert werden. Appelle beim Thema Flüchtlingspolitik. Die Bilder vom brennenden Flüchtlingslager auf Lesbos sieht Ursula von der Leyen als Mahnung für Europa, jetzt zusammenzukommen. Die Kommissionschefin will Kompromisse bei der Verteilung der Flüchtlinge in Europa, aber keine Kompromisse bei den humanitären Grundsätzen. Die Seenotrettung zum Beispiel dürfe niemand in Europa in Frage stellen.
Saving lives at sea is not optional.
Alle Länder, die mehr als ihre Pflichten erfüllen, müssten sich wenigstens auf die Solidarität der gesamten EU verlassen können. Offen blieb, wie die Lösung aussehen kann. Die Kommission hat einen Vorschlag für eine neue Migrationspolitik in Arbeit. Er soll in der nächsten Woche vorgestellt werden. Empört reagierte von der Leyen auf die britische Haltung in den Brexit-Verhandlungen. Die einseitige Änderung des Vertrags sei nicht akzeptabel.
And we will never backtrack on that.
And this agreement has been ratified.
Wir werden niemals davon abrücken. Die Vereinbarung ist durch Parlamente ratifiziert worden. Sie kann nicht einseitig geändert werden. Das ist eine Frage von Recht und Vertrauen.
This is a matter of law and trust and good faith.
Kritisch der Blick auf den Zustand Europas bei der Digitalisierung. Da gäbe es viel Nachholbedarf, sagte Ursula von der Leyen in deutscher Sprache. Sicher kein Zufall.
Die Datenverbindungen müssen mit dem rasanten Tempo Schritt halten. Und wenn wir uns ein Europa der gleichen Startchancen tatsächlich auf die Fahnen schreiben, dann kann es nicht sein, dass 40% der Menschen in den ländlichen Räumen immer noch ohne Zugang zu schnellen Breitbandverbindungen sind.
Auch hier die Botschaft, das Geld sei da. Aus dem Wiederaufbauprogramm sollen 20% gezielt in die Digitalisierung investiert werden. Ein Schwerpunkt wird dabei die Sicherheit der Daten sein. Im Gespräch ist eine digitale Identität, die dafür sorgen soll, dass jeder Nutzer in Europa selbst kontrollieren kann, was mit seinen Daten passiert. Mehr Zuständigkeit für die Kommission forderte Ursula von der Leyen für die Gesundheitspolitik. Die nationalen Alleingänge zu Beginn der Pandemie hätten gezeigt, wie nötig eine bessere Koordinierung ist.
Was für ein wilder Ritt durch die Themen. Corona, Klima, Brexit, Digitalisierung, Flüchtlingskrise. Man weiß ja kaum, wo man anfangen soll. Wir werden uns ein paar Aspekte rauspicken, aber zuerst schauen wir uns mal die Rednerin genauer an. Unser Brüssel-Korrespondent Michael Schneider hat natürlich genau zugehört. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
80 Minuten hat die Rede der Kommissionspräsidentin gedauert. Danach gab es teils Standing Ovations im Saal. Weil es so schöne Worte waren in drei Sprachen oder weil sie wirklich überzeugen kann?
Naja, also Ursula von der Leyen ist schon in der Lage, eine Rede zu halten. Die große Pose, die liegt ihr. Dieser Ruf geht ihr ja voraus. Und tatsächlich hat sie es geschafft, sehr viele Parlamentarier heute zumindest wohlwollend zu stimmen. Das hieß es dann nach der Rede. Da gab es aus fast allen Fraktionen Zustimmung, wenig Kritik. Es waren eigentlich alle Themen dabei. Man muss auch sagen, dieser wilde Ritt durch die Themen, der hatte ja auch einen Grund. Es war für jeden und jede im Saal nochmal ein spezielles Thema dabei. Die Forderungen hatte das Parlament vorher gestellt. Und wenn man zugehört hat, hat man festgestellt, wann genau die Stichworte fielen, die jetzt wieder eine andere Gruppe erwartet hatte. Also da hat Ursula von der Leyen offenbar alle Bedürfnisse auch bedient in ihrer Rede. Sie hat, wie sie das oft tut, eben sehr viele Visionen, Pläne und Vorstellungen angesprochen. Da gab es dann eben den Respekt dafür, wie die Umsetzung aussieht. Das hat sie nicht ganz so deutlich gesagt. Da werden sicherlich viele in den kommenden Wochen und Monaten auch noch mal etwas klarere Antworten fordern. Aber der Ton, den hat sie eben vorgegeben.
Sie ist ja auch noch nicht ein ganzes Jahr Präsidentin der EU-Kommission. Wie führt sie die Kommission? Was hat sich geändert seit Jean-Claude Juncker?
Jean-Claude Juncker und Ursula von der Leyen, das sind schon diametrale Gegensätze. Juncker war hier in Brüssel immer bekannt dafür, dass er sehr gut vernetzt war, dass er sehr auf die soziale Komponente gesetzt hat, Politik eher als eine Art Freundschaft, auch oft Männerfreundschaft, verstanden hat. Und Ursula von der Leyen, die hat einen ganz anderen Stil und einen ganz anderen Ruf. Sie gilt als Arbeitstier, schläft ja auch in der Europäischen Kommission selbst. Also sie hat quasi eine Schlafstätte in ihrem Büro dort. Das unterstreicht das Ganze noch einmal. Und sie ist jemand, der sehr gerne vorprescht, der sehr schnelle, sehr große Worte findet und dann eben auch Leute stehen lässt, die nicht schnell genug mitkommen. Das sind teilweise ihre eigenen Kommissare, teilweise sind es dann auch die Staats- und Regierungschefs, die da von ihr überholt werden oder der Ratspräsident Charles Michel. Das ist ihr Ruf, dass sie da sehr, sehr rasch vorangeht. Aber es gibt eben auch viele Stimmen, die sagen, gerade in einer Krisensituation kann das eine Eigenschaft sein, die Europa gut gebrauchen kann. Das heißt, sie hält die Kommission eigentlich recht gut zusammen und die meisten sind derzeit noch bereit, diese Wege und diese vielen Visionen von Ursula von der Leyen, so gut es geht, eben mitzugehen.
Visionen sind das eine. Kann man es auch schon konkretisieren? Was hat sie in den Monaten bis jetzt erreicht?
Sie hat eine bemerkenswerte Wende geschafft in Sachen der Corona-Krise, die für sie natürlich vollkommen unerwartet kam. Zu dem Zeitpunkt stand sie eigentlich mit ganz anderen Themen in vorderster Linie. Sie wollte die Union geopolitischer aufstellen, sie wollte ihren Green Deal für Europa durchsetzen, beides für sich ja auch schon Jahrhundertprojekte eigentlich. Und dann kam eben diese Pandemie, die alle Vorzeichen verändert hat. Da hat auch Ursula von der Leyen und ihre Kommission anfangs nicht die beste Figur abgegeben. Da gab es viel europäische Uneinigkeit. Aber als es dann um die Verteilung von Hilfsgeldern und den Aufbau von Hilfsfonds ging, da hat sie sich in die erste Reihe wieder eingeklinkt, hat da ganz oben mitgesprochen, hat da die Vorschläge sogar noch aufgestockt und hat sich so wieder in die Spitze gesetzt und gesagt, jetzt machen wir hier machen wir hier konkrete Vorschläge. Und das hat sie heute in ihrer Rede auch nochmal betont, dass sie weiter daran arbeiten möchte, aus dieser Krise zu lernen und eine Gesundheitsunion zu formen, also die Europäische Union sogar noch enger zusammenzuschmieden und einfach zu nutzen, welchen Schwung ihr die Krise jetzt gegeben hat.
Und sie hat immerhin auch in dieser Krise durchgesetzt, dass die EU eigenständig Schulden machen kann. Das war ja vorher ein absolutes No-Go. Kann man sagen, sie ist eine Corona-Gewinnerin?
Ich glaube, sie würde sich selbst so nicht bezeichnen, weil sie die Dramatik der Krise natürlich auch sieht und bei jeder Gelegenheit betont. Aber unstrittig ist, es ist ein enormer Machtzuwachs für sie, wenn sie jetzt eben künftig entscheiden kann, wo die EU Schulden aufnimmt, wenn sie in Brüssel entscheiden kann, an wen das Geld geht und wenn sie nachher auch verantwortlich ist mit ihrer Kommission für die Rückzahlung dieser Schulden. Wenn das also alles so kommt, dann ist das eine nie dagewesene Machtfülle für eine europäische Kommissionspräsidentin und das ist auch ein sehr großer Unterschied zu ihren Vorgängern.
Hilft ihr eigentlich die deutsche Ratspräsidentschaft im Augenblick Hand in Hand mit der Kanzlerin oder ist das nicht auch ein Problem für sie, weil sie ja auch beweisen muss, dass sie unabhängig ist von Deutschland?
Ja, da versucht Ursula von der Leyen eigentlich immer so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Natürlich braucht sie die Deutschen und es ist ein Geschenk für sie, dass die Deutschen jetzt die Ratspräsidentschaft haben. Da hat sie den engsten Draht und die engsten Kontakte natürlich und sie ist angewiesen auf Deutschland, auf Frankreich übrigens auch, aber eben auch vor allem auf Deutschland, wenn sie auf europäischer Ebene etwas bewegen möchte, das weiß sie und deswegen stimmt sie sich da einerseits sehr eng ab. Sie hat das auch bei den Corona-Hilfen beispielsweise so gemacht, dass sie die deutschen und französischen Vorschläge schnell übernommen und dann noch aufgestockt hat, um sich dann selber wieder an die Spitze zu setzen. Gleichzeitig versucht sie aber auch immer wieder klarzumachen, das tut sie auch, indem sie zum Beispiel hier in drei Sprachen spricht und eher wenig auf Deutsch. Ich bin nicht die Deutsche, ich bin Europäerin, ich spreche für alle Europäer. Sie erwähnt absichtlich gerne Beispiele aus Italien, aus Griechenland, um diesen Ländern auch anzuzeigen, ich bin nicht abhängig von der deutschen Position. Also da versucht sie sich dann auch immer wieder frei zu schwimmen, aber am Ende des Tages geht es natürlich ohne Deutschland nicht.
Das war unser Korrespondent Michael Schneider in Brüssel. Herzlichen Dank. Robert Menasse bekam im Jahr 2017 den Deutschen Buchpreis für seinen Roman Die Hauptstadt. Ein großer europäischer Roman, schrieb die Jury. Er beschreibt das Brüssel der Beamten, die hinter den Kulissen arbeiten. Standing Ovation gab es da nie, im Gegenteil.
Eine Depression muss man sich leisten können. Martin Sußmann konnte überleben. Er arbeitete auf der Arche Noah. Er war Beamter der Europäischen Kommission, Generaldirektion Kultur und Bildung, zugeteilt der Direktion C Kommunikation und leitete die Abteilung EAC C2, Programm und Maßnahmen Kultur. Intern nannten die Mitarbeiter ihr Ressort nur die Arche Noah oder kurz die Arche. Warum? Eine Arche hat kein Ziel. Sie schlingert über die Strömungen, schaukelt auf den Wogen, trotz den Stürmen und will nur eines, sich selbst und das, was sie an Bord führt, retten. Es hatte nicht lange gedauert, bis Martin Sußmann dies begriffen hatte. Er war zunächst so glücklich und stolz darauf gewesen, dass er diesen Job ergattern konnte, zumal er nicht als END, also Expert National Détaché, von einer österreichischen Partei oder Behörde nach Brüssel geschickt worden war, sondern sich direkt bei der Kommission beworben und den Konkurs bestanden hatte. Er war also wirklich ein europäischer Beamter, ohne nationale Verpflichtung. Und dann musste er feststellen, dass das Ressort Bildung und Kultur innerhalb der Europäischen Kommission kein Ansehen hatte und nur milde belächelt wurde. Im Apparat sagte man einfach die Kultur, wenn man von dieser Generaldirektion sprach. Die Bildung wurde unterschlagen, obwohl im Bildungsbereich bemerkenswerte Erfolge erzielt worden waren, etwa die Entwicklung und Durchsetzung des Erasmus-Programms. Und wenn die Kultur gesagt wurde, dann hatte das einen Unterton. Es klang so, als würden Wall Street Broker Numismatik sagen, das Hobby eines verschrobenen Verwandten. Aber auch in der Öffentlichkeit, soweit sie sich überhaupt interessierte, war das Image der europäischen Kultur schlecht.
HR2 Kultur, der Tag. Was geht? Die EU zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Jetzt müssen wir aber auch zeigen, was alles nicht geht. Da hilft kein Schönreden, auch kein Ausschuss, in dem man das Thema zur Beratung wegschieben könnte. Die Flüchtlingskrise wurde auf der EU-Ebene viel zu lange unter den Teppich gekehrt. Nach dem EU-Türkei-Deal gingen die Zahlen deutlich zurück, aber dadurch war das Problem natürlich nicht gelöst. Das wurde spätestens jetzt durch den Brand im Flüchtlingslager Moria wieder deutlich. Und was hat sich seitdem getan? Isabel Gotovac.
Eine Woche ist seit dem Brand im Flüchtlingslager Moria vergangen. Eine Woche, in dem sich die Situation der Menschen aus dem Camp nicht verbessert hat. Seit Tagen harren sie ohne Obdach auf den Straßen aus, darunter viele Familien mit Kindern.
Sie sehen, in welcher Situation wir sind. Wir können nirgendwo hin. Es gibt keine Toilette, es gibt nicht genügend Wasser, kein Essen.
Erzählt Mostafa Bahadori, geflüchtet aus Afghanistan. Der Brand in Moria, er hat offengelegt, was schon lange im Argen liegt. Lesbos, Samos, Kos, Chios oder Leros. Die Flüchtlingslager auf den 5 griechischen Inseln, sie sind das Ergebnis von Europas Versagen. Beispiel Moria. Ursprünglich für 3000 Geflüchtete gebaut, zuletzt wohnten dort 4-mal so viele Menschen. Während die Migranten unter unmenschlichen Lebensbedingungen leiden, verschwindet die Akzeptanz der Inselbewohner. Nur wenige Meter neben dem neuen vorläufigen Ersatzlager bei Karatepe, sagt dieser Kaffeebesitzer.
Im Moment liegt das Problem gleich nebenan. Ich weiß nicht, ob das Lager dauerhaft oder nur vorübergehend sein wird. Ich hoffe nur, dass es etwas Nachhaltiges sein wird. Denn leider war das, was wir mit Moria hatten und was uns schon seit 5 Jahren begleitet, ohne Worte. Es war etwas, mit dem noch nie jemand zuvor konfrontiert war.
Viele wie er fürchten um ihre Existenz auf der Insel Lesbos.
Es ist traurig, aber wir können nichts tun. Einerseits tun sie uns leid, aber andererseits wollen wir, dass sie gehen.
Doch dieser Wunsch wird sich nicht erfüllen. Die griechische Regierung bleibt bei ihrem Kurs. Sie will alle rund 12.000 Bewohner des abgebrannten Lagers Moria weiter vor Ort unterbringen und nicht auf das Festland bringen. Sie sollen in das vorläufige Zeltlager bei Karatepe, nur wenige Kilometer von der Inselhauptstadt Mytilini entfernt. So lange, bis ein neues Flüchtlingscamp gebaut ist.
Moria gehört jetzt der Vergangenheit an. Wir müssen jetzt ein modernes Empfangs- und Identifikationszentrum in einem anderen Gebiet bauen. Eine neue Einrichtung, in der die europäische und die griechische Flagge wehen müssen. Wir müssen die gemeinsame europäische Verantwortung nicht nur für den Bau, sondern auch für den Betrieb des Lagers in die Praxis umsetzen,
erklärte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Mit seinem Amtsantritt schlägt er andere Töne an, hat den Kurs in der Flüchtlingspolitik des Landes verschärft.
Unter großen Schwierigkeiten hat die Regierung eine andere Migrations- und Flüchtlingspolitik umgesetzt. Eine Politik, die die Grenzkontrollen verschärft, Asylantragsverfahren beschleunigt und auf der Ebene der Europäischen Union aktiv geworden ist. Wir wollen deutlich machen, dass Griechenland dieses Problem nicht allein bewältigen kann. Wir brauchen spürbare Solidarität aus Europa, nicht nur Worte der Solidarität.
Griechenland fühlt sich von Europa im Stich gelassen. Allein auf dem Festland leben nach Schätzung 100.000 Migranten. Sie zu versorgen, damit hat die griechische Regierung ein Problem. 11.000 haben zuletzt Asyl bekommen. Hilfsangebote gibt es zwar, aber der Bedarf ist größer als das Angebot. Und so landen viele der anerkannten Flüchtlinge auf der Straße.
Wir haben unser Leben aufs Spiel gesetzt, um hierher zu kommen. Als wir uns aufs Meer gewagt haben, wussten wir nicht, ob wir überleben oder sterben würden. Wir hatten gehört, dass hier die Menschenrechte respektiert werden. Aber seit unserer Ankunft haben wir gesehen, dass uns in Wirklichkeit niemand unterstützt.
Klagt dieser Mann aus Afghanistan. Die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, sie fühlen sich verloren, vergessen. Und auch wenn es schon bald ein neues Flüchtlingscamp für die Obdachlosen von Moria geben wird, eins ist nach dem verheerenden Brand sicher. Es darf kein zweites Moria werden.
Aber das ist eben leichter gesagt als getan. Warum lässt sich dieses Problem seit Jahren nicht lösen? Ulrich Ladurna beobachtet dieses Trauerspiel schon lange. Er ist der Brüssel-Korrespondent der Zeit. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Jetzt nimmt also Deutschland insgesamt 1700 Flüchtlinge aus Griechenland zusätzlich auf, nachdem man an allen europäischen Türen geklopft hat und kein einziges Land wollte mitziehen. Kein einziges. Wie herzlos sind unsere Nachbarn?
Naja, wir wissen, dass seit 2015, seit der großen, ich sag's mal, Wanderungsbewegung nach Europa, sich eine Spaltung aufgetan hat in den europäischen Ländern, nicht nur zwischen Ost und West, aber vor allem zwischen Ost und West. Wir haben Länder wie Ungarn und Polen, auch die Tschechische Republik, die keine oder fast keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Das ist das eine. Das andere ist, man muss aber auch sehen, dass jedes Land seine eigenen Migrationsbewegungen hat. Wenn Sie nach Frankreich gehen, Frankreich hat eine starke Migration aus Algerien, Tunesien, Spanien, aus Marokko. Auch die Polen haben eine Migration aus der Ukraine, die haben 100.000 Ukrainer aufgenommen. Also ich würde nicht sagen, dass die Nachbarn herzlos sind. Ich glaube, das würde es auch nicht weiterbringen in der Debatte. Ich würde sagen, dass es gibt eine Engherzigkeit, das ganz bestimmt, aber es gibt auch die Tatsache, dass jedes Land eine eigene Migrationsbewegung hat und das schafft auch die Situation, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Also ich will das eher so beschreiben. Mhm.
Angeblich soll die Bundeskanzlerin hinter verschlossenen Türen gesagt haben, am Lager Moria zeigt sich das Elend der europäischen Migrationspolitik. Es gibt sie gar nicht, so jedenfalls wird sie zitiert. Wo ist also der Kern des Problems?
Der Kern des Problems ist, dass Europa als Kontinent, als wohlhabender, sicherer Kontinent natürlich attraktiv ist für Migranten, die flüchten vor Krieg und Not, aber auch für Leute, die einfach eine bessere Chance suchen. Europa ist ein sehr attraktiver Kontinent, das muss man sich auch klar machen. Der Druck ist größer geworden und damit auch die Notwendigkeit, das zu lösen. Es gibt keine europäische Lösung im Augenblick, aber ich glaube, es hilft nichts, das immer wieder zu wiederholen. Man muss nach Lösungen suchen. Ich denke, die eine große Lösung wird es nicht geben. Es gibt immer Teillösungen, auch in der Migrationsfrage. Wir kommen Schritt für Schritt und sehr langsam voran. Auch Moria, glaube ich, ist jetzt ein dramatisches Fanal auf ein Versagen. Aber ich würde immer davor warnen zu sagen, die Europäische Union hat komplett versagt. Es ist ein Totalversagen. Es ist eine moralische Bankrotterklärung, weil ich glaube, wenn man die Zahlen sich anschaut, Europa hat im Jahr 2019 fast 700.000 Asylanträge gehabt in den 27 Mitgliedstaaten. Also Europa ist nach wie vor ein Hafen für Hunderttausende von Menschen, die kommen. Moria ist ein Skandal, keine Frage, aber es ist nicht die Regel.
Und die Sorge ist jetzt, wenn man die Menschen nach dem Brand aus dem Lager alle holt, dann brennt morgen das nächste und übermorgen das nächste und so weiter. Also so ganz abwegig ist das ja auch nicht.
Nein, es ist nicht abwegig. Es ist natürlich, es sind Brände gelegt worden in dem Lager. Es gibt Brandstiftung und keine Regierung, nicht die griechische, nicht die deutsche, nicht die französische, könnte jetzt den Eindruck erwecken, als würde sie Brandstiftern nachgeben. Und das Ziel ist klar, sie wollen weg von den Inseln und ins europäische, nach Zentraleuropa. Das muss man sagen. Gleichzeitig darf man aber nicht sagen, dass die Leute, die in Moria gesessen sind, Brandstifter sind. Ein paar wenige haben wahrscheinlich das Feuer gelegt. Und man muss auch dazu sagen, die Brandstiftung kam nach jahrelangen Elend, das da entstanden ist und wo niemand sich gekümmert hat. Also das ist, man muss das in diesem Kontext sehen. Aber heute ist klar, dass Brandstiftung nicht die Migrationspolitik der europäischen Regierungen diktieren kann.
Klar, die EU darf sich nicht erpressen lassen, hört man dann sofort. Wer will denn die EU erpressen in diesem Zusammenhang?
Naja, wir haben vor einigen Monaten gesehen, ganz konkret, wie der türkische Präsident Erdogan Flüchtlinge gezielt an die griechische Grenze gekarrt hat, mit dem Versprechen, es könnten rübergehen. Das war ein Beispiel, ein eklatantes Beispiel dafür, wie heute Flüchtlinge als Waffe benutzt werden in einer Auseinandersetzung zwischen Staaten. Und ich glaube, das ist ein dramatischer Punkt, weil man sieht auch, innerhalb der Europäischen Union, wenn Flüchtlinge und Migranten sind Teil eines ideologischen Kampfes geworden. Und dieser ideologische Kampf findet statt zwischen einem liberalen, demokratischen System und Systemen, autoritären Systemen. Nehmen Sie das Beispiel Orbán, Ungarn, der ungarische Premierminister, hat sein Land zu einem autoritären System umgebaut und er hat dazu die Flüchtlinge benutzt und hat sie stilisiert zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit. Also man muss Flüchtlinge und Migranten aus dieser vergifteten, toxischen Debatte rausführen, wenn man das Problem lösen möchte.
Deshalb hieß es ja auch jetzt ja die Freiwilligen vor. Also dass man hat ja schon aufgegeben, die sozusagen über ganz Europa zu verteilen nach einem Schlüssel. Das hat sowieso nicht funktioniert. Jetzt hat man gesagt, okay, wer will? Und Deutschland ist das einzige Land. Sind wir die Gutmenschen oder was ist der Punkt?
Nein, die Deutschen sind nicht die Gutmenschen. Die Deutschen, ich möchte daran erinnern, vor 2015 haben die Deutschen sich nicht so gern gekümmert um Migranten, weil sie nicht gekommen sind. Nein, ich glaube, der Punkt ist, Deutschland ist natürlich das größte Land. Von Deutschland hängen viele Erwartungen. Es ist gut, dass es jetzt vorangegangen ist. Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn Deutschland den Alleingang macht in allen Fragen, weil es am Ende führt das auch dazu, dass andere europäische Regierungen sagen, ja gut, am Ende machen sie die Deutschen, also brauchen wir keine europäische Lösung. Deswegen kann ich verstehen, dass die deutsche Regierung nur 1500 aufnimmt und nicht mehr. Ich finde das auch richtig. Sie müssen auch die richtigen aufnehmen, nämlich Familien mit Kindern, also die wirklich Das brauchen die Schwächsten unter den Leuten in Moria. Aber Deutschland kann trotzdem Druck ausüben und wird es auch tun, in den nächsten Monaten auf andere Länder nach und nach auch Flüchtlinge aufzunehmen. Und das ist harte politische Arbeit. Das ist ein sehr dickes Brett, das zu bohren ist. Aber die deutsche Bundesregierung hat Gewicht in Europa. Und ich glaube, sie wird schrittweise vorankommen. Es wird sehr, sehr langsam sein. Vieles wird unbefriedigend sein. Aber man muss in dieser Frage sehr, sehr viel Geduld haben.
Wie könnte eine ehrliche Asylpolitik auf europäischer Ebene aussehen?
Eine ehrliche Asylpolitik, dafür gibt es ja schon eigentlich die Grundsätze, die hier allen klar sind. Das beginnt erstens mal, dass an der Grenze, was man hier nennt, ein Grenzregime herrscht, ein vernünftiges. Man sagt, man kann kontrollieren, wer rauskommt, wer reingeht. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist der, dass die Leute, die kommen und Hilfe suchen, dass deren Hilfe suchen, schnell geprüft wird, dass sie schnell die Antwort kriegen und nicht monatelang oder jahrelang in einem Lager sitzen, wie jetzt in Moria. Und der dritte Punkt ist, dass die, die einen Aufenthaltsstatus bekommen, legal, hier integriert werden und die, die keinen haben, rückgeführt werden. So, das sind die drei Punkte, wo es auch einen Konsens gibt. Nur ist das in der Realität sehr schwer umzusetzen.
Ulrich Ladurner von der Zeit in Brüssel. Herzlichen Dank. Und wir bleiben in Brüssel in dem Roman Die Hauptstadt von Robert Menasse. Da wird auch beschrieben, welches Image die Griechen innerhalb der EU-Verwaltung so haben. Raten Sie mal beim Schacher um die Posten der Ressorts. Kriegen die Griechen was?
Die Kultur bekam Griechenland. Das schien durchaus stimmig, wenn man an die griechische Antike als Fundament der europäischen Kultur denkt. Oder aber auf sinnige Weise zynisch, wenn man den Demokratieabbau in Europa in Beziehung zur Sklavenhaltergesellschaft der griechischen Antike setzen wollte. Dabei war es ganz simpel. Griechenland war wegen seiner nun schon endlosen Finanz- und Budgetkrise unten durch, deshalb wehrlos und musste nehmen, was es bekam. Das gering geschätzte Ressort. Es war keine Aufgabe, es war eine Strafe. Wer mit Geld nicht umgehen kann, der bekommt auch besser kein Geld in die Hand, bekommt also das Ressort ohne Budget. Die griechische Kommissarin, eine engagierte Frau, kämpfte um ein starkes Team, dem sie vertrauen und das ihr in der Kommission doch etwas politisches Gewicht geben konnte. Es gelang ihr, einige Landsleute anzufordern, die im Apparat der Kommission bereits über Erfahrung verfügten, gut vernetzt mit anderen Generaldirektionen waren und einen exzellenten Ruf hatten, um mit ihnen die Schlüsselpositionen ihrer Generaldirektion zu besetzen.
Was geht die EU zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Wenn man positive Beispiele für europäische Zusammenarbeit sucht, dann wird man durchaus auch fündig. Das ist ja nicht alles schlecht. Die Leistungen der europäischen Raumfahrt, die können sich zum Beispiel weltweit durchaus sehen lassen. In einigen Bereichen ist Europa sogar führend. Und das, obwohl es mit den USA, Russland und China sehr starke Konkurrenz in der Raumfahrt gibt und bei europäischen Projekten ja immer sehr viele verschiedene Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen. Aber in dem Fall scheint es zu funktionieren. Dirk Wagner zeigt uns, vor ein paar Jahren hat Europa sogar eine Premiere in der Raumfahrt vollbracht.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist es gelungen, auf einem Kometen zu landen. Mehr als 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt setzte am Nachmittag ein kleines Labor der Europäischen Weltraumorganisation ESA auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko auf. Forscher erhoffen sich von der Mission Antworten zum Ursprung des Lebens auf der Erde.
Raumfahrt als Aufmacher in der Tagesschau, also die erste Meldung gleich zum Beginn der Sendung. Das kommt selten vor. Im November 2014 aber hatte es die Kometenmission Rosetta geschafft. Paolo Ferri, der Leiter des Teams in der Bodenkontrolle in Darmstadt, war vollkommen hin und weg.
Ach, wunderschön, so eine neue Welt, ganz anders, also nicht vergleichbar mit einem Planeten oder mit der Erde. Es wäre schön, da zu klettern.
Rosetta ist bis heute einer der größten Erfolge der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, auch wenn es damals bei der Landung technische Probleme gab. Andere Projekte sind weniger spektakulär und machen auch nicht so viele Schlagzeilen. Sie sind aber für die Wissenschaft mindestens genauso wichtig.
3, 2, 1, top et décollage.
Das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus ist ein gutes Beispiel. Eine ganze Flotte von Satelliten, die seit 2014 ins All geschossen werden. Sie umkreisen unseren Planeten, liefern jeden Tag Bilder und Messdaten. Damit ist Europa weltweit führend, sagt Josef Aschbacher, der Direktor der Erdbeobachtungsprogramme bei der ESA.
Copernicus ist wirklich einzigartig. Und zwar vor 20 Jahren hat Europa sich hingesetzt und hat gesagt, wir bräuchten eigentlich eine bessere Überwachung unseres Planeten. Wir wissen nicht genau, was passiert, wie das Klima sich ändert, wie Überschwemmungen stattfinden und wie die verlaufen. Und wir müssen ein System aufbauen, um unseren Planeten besser zu beobachten. Copernicus ist heute das größte Erdbeobachtungsprogramm der Welt. Und Europa kann wirklich sehr stolz darauf sein, was da aufgebaut wurde.
Die Satelliten sammeln nicht nur Daten für die Klimaforschung. Sie helfen auch, Ernten besser vorherzusagen oder die Auswirkungen von Naturkatastrophen abzuschätzen. Selbst das Gas Stickstoffdioxid lässt sich aus dem All messen. Das kommt unter anderem aus dem Auspuff alter Dieselautos. Abgesehen davon machen die Satelliten aber einfach beeindruckende Bilder von unserem Planeten.
Unsere Erde ist wunderschön, aber auch sehr fragil und sehr zerbrechlich. Und das sehen wir jeden Tag. Allerdings, wir nehmen es von wissenschaftlicher Seite her wahr und nicht immer mit den Augen der Politiker, der Gesellschaft, die natürlich Maßnahmen ergreifen müsste, um etwas zu tun, um schlimmere Folgen zu verhindern.
Europa arbeitet aber auch an Projekten, bei denen es um den weiteren Vorstoß der Menschheit in den Weltraum geht. Der Flug von Menschen zum Mars und vorher die Rückkehr zum Mond. Wobei Jan Wörner, der Generaldirektor der ESA, das Wort Rückkehr nicht so gerne hört.
Weil ich sage, wir gehen vorwärts zum Mond. Zurück zum Mond hieße, Wettlauf im All, genau dasselbe zu kopieren, was wir vor 50 Jahren gemacht haben oder was Sowjetunion und USA damals gemacht haben. Wir sind heute in einer ganz anderen Welt und deshalb sage ich, lasst uns vorwärts zum Mond gehen. Und zwar nicht im Wettstreit, sondern gemeinsam.
Wenn alles klappt und die amerikanische NASA im Jahr 2024 wirklich wieder Menschen zum Mond bringen wird, was ziemlich ambitioniert ist, dann wird sie dafür ein neues Raumschiff namens Orion verwenden. Die Kabine für die Besatzung wird auch in den USA gebaut. Der Teil mit der Stromversorgung, den Vorräten und dem Antrieb wird aber von der ESA beigesteuert. Damit baut Europa zum ersten Mal mit an einem astronautischen Raumfahrzeug. Wieder ein Schritt nach vorne.
Sie kann also durchaus funktionieren, die europäische Zusammenarbeit, vorausgesetzt, man ist sich einig über das Ziel. Christoph Helm ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Schon der Name Ihrer Universität zeigt ja, es gibt Dinge, die offensichtlich funktionieren. Wie europäisch geht es zu an Ihrer Europa-Universität Viadrina?
Ja, die Viadrina ist ja seit ihrer Gründung 1506 immer als Bindeglied hin zu Osteuropa gedacht gewesen. Nicht also gerade hin zu den baltischen Staaten, zu Polen, zu Weißrussland und Russland natürlich auch. Und diese geschichtliche Rolle, die hat die Viadrina nach ihrer Neugründung 1991 wieder voll ausgefüllt. Also wir sind eine pulsierende internationale Universität. Ungefähr 25% unserer Studierenden haben ausländische Wurzeln. Und es macht wirklich Spaß, an dieser Universität dann auch das europäische Gedankengut nach vorne zu bringen.
Wie wichtig ist es für den Wissenschaftsbetrieb, dass da eben viele Leute aus vielen Ländern gemeinsam studieren und lehren?
Ja, wir merken das immer wieder, dass wir auch die Anregungen aus den anderen Ländern brauchen. Also zum Beispiel die Studierenden, die zu mir in den Masterstudiengang für Kulturwissenschaften kommen, die haben dann schon einen Bachelorabschluss in Germanistik und sie haben sozusagen die Kenntnisse aus ihren Ländern mitgebracht. Und das ist eigentlich dann für den wissenschaftlichen Disput, gerade in der Masterausbildung, wo ja so ein bisschen auch die weiterführenden Studiengänge dann gepflegt werden, ganz wichtig.
Und das Ganze geht eben nur, weil der ganze Wissenschaftsbetrieb in den letzten Jahren europaweit vereinheitlicht wurde. Das war dieser sogenannte Bologna-Prozess. Ich habe noch den alten Magister gemacht. Heute macht man erst den Bachelor, dann den Master. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Da wurde ja jahrelang gerungen und gekämpft und gestritten. Hat es sich gelohnt?
Also ich denke, dass jetzt doch der Erfolg den Befürwortern dieser Entwicklung recht gibt. Nicht? Es war ja am Anfang ein sehr hehrer Anspruch. Bologna, das ist die älteste europäische Universität, 1088 vermutet man gegründet. Also es war sozusagen auch ein Signal gegenüber Amerika, gegenüber China. Also Europa ist sozusagen handlungsfähig, ist älter, kann sich auf uralte Traditionen berufen, die dann auch mit der Antike natürlich zusammenhängen. Die Idee war, dass man durch diese neuen konsekutiven Studiengänge Bachelor und Master halt eben die europäische Komponente durch die gleiche Anerkennung in allen europäischen Staaten und auch darüber hinaus erreicht. Und dass eben vor allen Dingen eben auch ein Studentenaustausch stattfindet mit den unterschiedlichen Staaten, dass es sozusagen eine Selbstverständlichkeit wird, dass Studierende dann mal für zwei Semester auch in einem anderen europäischen Land oder auch außereuropäischen Land studieren. Und es sollte natürlich auch die Attraktivität der europäischen Universitäten, Hochschulen insgesamt dann auch für außereuropäische Studierende oder Nachfragende erhöhen. Und das ist, glaube ich, gelungen.
Heute ist es viel selbstverständlicher, mal eben ein Semester in Malaga oder sonst irgendwo zu studieren. Und das ist jetzt mehr als nur ein bisschen Spaß für Studenten am Strand liegen und andere Studenten kennenlernen, sondern es ist wichtig für die Wissenschaft?
Das ist wichtig. Austausch von jeher war für die Wissenschaft wichtig, der internationale Austausch. Nicht? Dass es nicht auf nationale Grenzen alleine beschränkt ist, sondern dass man sich eben auch bemüht, andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen kennenzulernen. Das steht ja auch dahinter, dass man andere Sprachen, dann neuere Sprachen stärker studiert. Also das ist auch für die jungen Leute sehr befruchtend und das merken wir immer wieder. Und ich denke, dass dieser Grundansatz, nicht, der hat sich jetzt auch durchgesetzt bei allen Schwierigkeiten, die am Anfang auch da waren.
Der internationale Wettbewerb im Bereich Wissenschaft und Forschung ist knallhart. Wer ist denn gerade vorne? Die USA? Wo steht Europa?
Also ich denke, dass wir kurz hinter den USA stehen im internationalen Wettbewerb und noch vor China. Die Frage ist, wie es dann weitergeht und wie das nächste Rahmenprogramm, was ja jetzt diskutiert wird, auch mit dem Europäischen Parlament, wie das dann bis 2027 weitergeht. Aber ich denke, wir haben sehr gute Chancen, diese zweite Position auch weiter auszubauen, weil wir wirklich im Bereich der Spitzenforschung gute Erfolge erzielt haben. Also wenn Sie an die gesamte Medizinforschung denken, wenn Sie an die Biotechnologie oder die Neurowissenschaften denken, auch die Technikwissenschaften, die sich weiterentwickelt haben. Also da sind wir schon absolut auch im Spitzenbereich. Und das ist auch ein Erfolg der europäischen Rahmenprogramme, die seit 2000 dann parallel zu dem Bologna-Prozess und zu den Erasmus-Programmen entwickelt worden sind und die jetzt ihre Früchte zeigen.
Die britischen Universitäten sind weltweit auch sehr führend. Die sind ja nun bereits raus aus der EU und wer weiß, vielleicht ab Januar sogar ohne ein Austrittsabkommen. Was steht da gerade für den Wissenschaftsbetrieb auf dem Spiel?
Ich denke eine Menge, weil die Anglo-Komponente, die ist ja für Europa ganz wichtig. Und wenn es fraglich ist, ob Studierende aus UK sich noch im Erasmus-Programm dann bewerben können oder ob es fraglich ist, dass Studierende aus der Europäischen Union sich an Universitäten im UK bewerben können. Wenn das alles fraglich ist, dann kommen wir in eine wirklich schiefe Ebene. Dann ist der Austausch insgesamt gefährdet und wir sehen das ja jetzt schon, dass der Anteil an Anträgen im europäischen Programmen stark rückläufig ist aus dem englischen Bereich und das ist eine bedenkliche Entwicklung.
Welche Folgen kann das haben?
Das driftet ab in ein sich Abschotten Europas dann von England, ein möglicherweise sich annähern von England stärker an die USA, sodass man eine US-UK stärkere Kooperation bekommt, sodass also auch die Konkurrenz, die wir jetzt schon mit den USA haben, dadurch natürlich noch verstärkt wird, weil sich die Briten stärker an die USA orientieren. Also das ist all das, was Europa bisher ausgemacht hat, wo England mit enthalten ist, das geht uns ja dann verloren, auch an Potenzial, auch an Wissenschaftspotenzial.
Wir reden bis jetzt nur über die Spitzenforschung, aber natürlich hat die Universität nicht nur die Aufgabe, neue Genies und Spitzenleistungen zu bringen, sondern es geht ja darum, auch in der Breite auszubilden. Wie sieht es denn eigentlich da aus seit Bologna?
Ja, also da muss man ganz nüchtern feststellen, dass wir in eine Polarität sozusagen unseres Hochschulsystems hineingelaufen sind, nicht? Und das wird natürlich durch europäische Programme auch nicht aufgefangen. Wir haben also die Situation, dass Spitzenuniversitäten sich natürlich sehr erfolgreich um die Drittmittel bewerben, weil sie eben auch gut ausgestattet sind und weil sie durch das Einwerben von Drittmitteln weiter an Qualität gewinnen. Und dann haben wir eine Reihe von Universitäten, die eben unzureichend finanziell ausgestattet sind, wo die Grundausstattung fehlt, die gar nicht richtig drittmittelfähig werden. Und das wird natürlich durch EU-Programme auch nicht aufgefangen, denn die EU-Programme, da kann man Spitzentechnologien mit fördern, aber die sind nicht dazu da, die Grundausstattung sozusagen abzudecken. Das ist Sache der jeweiligen nationalen Regierung. Bei uns ist es die Sache der Länder und das hängt dann eben von der Kraft eines Wissenschaftsministers im Kabinett ab, ob er sich dann tatsächlich gegenüber dem Finanzminister durchsetzen kann, ob die Hochschulen ausreichend finanziert sind. Und da laufen wir in Probleme hinein. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel die Situation, dass die außeruniversitäre Forschung, weil sie Bund-Länder finanziert ist, auf feste Verträge blicken kann, gut dasteht mit Zuwachsraten von 3,5% pro Jahr. Das gilt für die Hochschulen nicht und das ist natürlich ein Problem, gerade für die Hochschulen, die um ihre Qualität auch ringen müssen. Nicht? Also wenn sie da fehlende Kapazitäten im Laborbereich haben oder wenn die Hörsaalkapazitäten unzureichend sind, dann haben sie natürlich richtige Probleme, sich auch im Drittmittelbereich zu positionieren.
Das war Professor Christoph Helm von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Vielen Dank. Und wir kehren zurück in die Hauptstadt, also in diesem Fall nach Brüssel. Wo wird dort überall Politik gemacht? Sie ahnen es nicht, auf dem Radweg.
Am besten gefiel Martin, dass sich auf dem Weg von der Wohnung zum Amt spontan Gemeinschaften bildeten. Wenn er morgens von zu Hause losfuhr, stieß er spätestens auf dem Boulevard Ansbach auf den ersten Kollegen, dann auf den zweiten, bis sie am Ende zu einem Pulk von oft 8 oder 10 Radfahrern angewachsen waren. Die deutschen Beamten zogen auf Rennrädern am Pulk vorbei. Sie radelten in Funktionskleidung zur Arbeit, als müssten sie ein Kriterium gewinnen. Es waren daher fast nur Deutsche, die vor Arbeitsbeginn die Büroduschen im Keller des Amtsgebäudes benutzten. Entspannt waren die Niederländer mit ihren Oma-Fietzen oder die Kollegen aus den romanischen Ländern. Sie radelten gemächlich im Anzug, ohne zu schwitzen. Man fuhr nebeneinander her und redete und erfuhr dabei mehr als in der Kantine. Alle neuen Gerüchte, Intrigen, Karrieresprünge. Diese Radweggespräche waren wichtiger als die Lektüre der European Voice und zumindest so wichtig wie das Studium der Financial Times, um auf dem Laufenden zu sein.
Was man auf Radwegen nicht alles erfahren und verhandeln kann. Und dieses Buch wurde schon vor der Corona-Pandemie geschrieben. Heute meiden in Brüssel noch viel mehr Leute die U-Bahn. Ein geeignetes Europa, das ist einfach, wenn man die gleichen Interessen hat, wie zum Beispiel bei der Raumfahrt, das haben wir gehört. Aber eine gemeinsame Außenpolitik, das ist die Königsdisziplin. Jeder der 27 Mitgliedstaaten hat seine eigene Geschichte und dadurch auch die eigenen Interessen. Die Konflikte, die innerhalb der EU nicht mehr zu Kriegen führen, die finden wir anderswo ganz schnell wieder. Und die EU-Mitglieder stehen halt aus historischen Gründen an verschiedenen Seiten der Konfliktlinien. Wie soll man daraus eine einheitliche Politik entwickeln? Michael Schneider zeigt uns, wie schwierig das ist.
Wenn es um Belarus geht, ist sich Brüssel einig. Der Wahlsieg von Alexander Lukaschenko war gefälscht. Die Gewalt gegen Demonstranten ist inakzeptabel. So formuliert es nicht nur die Europäische Kommission, sondern auch deren Außenbeauftragter Josep Borrell. Er kann auf große Zustimmung rechnen, wenn er im Europaparlament sagt:
We don't recognize Lukaschenko as the legitimate president.
Wir akzeptieren Lukaschenko nicht als Präsidenten von Belarus. Und ich danke für die Unterstützung dieses Parlaments, für die Rechte der Belarussen und die Strategie der Europäischen Union. Quer durch die Fraktionen, von Linken bis zu Identitären, ist eines unstrittig. Die EU muss die Ereignisse in Belarus verurteilen und sich entsprechend aufstellen. Konsens auch unter den Mitgliedstaaten, dass es Sanktionen gegen die belarussische Elite geben muss. Eine entsprechende Liste soll kommende Woche vorgelegt werden. Konsens also, dennoch könnte die Umsetzung schwierig geraten. Grund dafür ist das EU-Mitglied Zypern. Das Land befindet sich im Streit mit der Türkei um mögliche Gasvorkommen im Mittelmeer. In EU-Kreisen macht seit Wochen das Gerücht die Runde, Zypern werde Sanktionen gegen Belarus verhindern, wenn nicht gleichzeitig Sanktionen gegen Ankara verhängt würden. Der grüne Europaabgeordnete und Griechenlandkenner Erik Marquardt mahnt an,
dass man in solch einer Situation außenpolitisch handlungsfähig sein muss. Diese Geschlossenheit ist auch wichtig, um klarzumachen, dass die Europäische Union handlungsfähig ist in der Außenpolitik.
Denn sonst könnte ein einziges EU-Land mit gerade einmal 800.000 Einwohnern die große Linie torpedieren. Ein Grundproblem der europäischen Politik. Für wichtige Entscheidungen braucht es die Einstimmigkeit. Gerade das Beispiel Türkei zeigt, wie schwierig die oft zu erreichen ist. Im Gasstreit fordern Griechenland und Zypern volle Unterstützung. Andere EU-Staaten zögern. Sie wollen den Konflikt lieber im Dialog lösen, am besten von einem internationalen Gericht klären lassen. Das ist die offizielle Linie, wie sie auch Bundesaußenminister Heiko Maas im Gespräch mit seinen EU-Kollegen abgestimmt hat.
Wir brauchen einen Dialog mit der Türkei. Genauso haben wir aber deutlich gemacht, dass dort, wo die Türkei insbesondere auch die Interessen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union beeinträchtigt, etwa bei den Bohrungen im östlichen Mittelmeer, wir klare Erwartungen haben, dass es positive Signale der Türkei gibt.
Doch auch im Gasstreit zeigt sich, gemeinsame Erklärungen sind das eine, nationale Alleingänge das andere. Griechenland jedenfalls rüstet im Mittelmeer auch für eine militärische Konfrontation auf, unterstützt von Frankreich. Beide Länder gefährden damit eine gemeinschaftliche Außenpolitik der Union. Wie schwierig die ist, zeigt auch eine dritte große Herausforderung: Europas Verhältnis zu China. Einerseits verurteilen viele EU-Staaten die Einschränkung von Menschenrechten, vor allem im aktuellen Konflikt um Hongkong. Gleichzeitig aber haben die europäischen Länder mehr als ein Dutzend unterschiedliche bilaterale Abkommen mit der Volksrepublik unterschrieben, um den Handel anzukurbeln. Und einige Länder wie Italien oder Kroatien sind zögerlich mit Kritik an China, weil das Riesenreich bei ihnen Firmen besitzt oder Infrastruktur ausbaut. Europa spricht hier nicht mit einer Stimme. Und das ist ein Problem, glaubt die China-Expertin Jana Oertel von der Denkfabrik European Council for Foreign Relations.
Lösung für das Verhältnis zu China wird es für europäische Mitgliedstaaten auch wirklich nur auf europäischer Ebene geben. Denn alleine ist man dazu im Vergleich einfach viel zu klein.
Eine Analyse, die nicht nur für China gilt, sondern für fast alle außenpolitischen Baustellen der EU.
Und so viele Baustellen gleichzeitig, so viele gegensätzliche Interessen. Wie soll man das unter einen Hut bringen? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Professor Ulrike Gero leitet das Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Uni Krems. Guten Abend.
Guten Abend.
Sind wir ehrlich, es gibt keine EU-Außenpolitik. Dafür sind die Interessen zu gegensätzlich. Haben wir uns jahrzehntelang was vorgemacht?
Also ich würde gar nicht sagen, dass die Interessen gegensätzlich sind. Wir wollen alle ein starkes Europa zwischen USA und China. Und insofern sind es, glaube ich, sehr viele gemeinsame Interessen. Sie werden nur nicht gemeinsam wahrgenommen. Also das müsste man schon mal differenzieren. Und wir bauen ja seit 30 Jahren, da gebe ich Ihnen recht, ein bisschen vergeblich an dem gemeinsamen Strang, an dem wir gemeinsam ziehen. Und die europäische Außenpolitik ist definitiv eins der schwierigen Felder, wo halt immer diese nationalen Alleingänge leider wieder vorkommen.
Dann schauen wir nochmal auf China. Haben wir gerade gehört. Also die wissen ganz genau, dass sie im längeren Hebel sitzen und spielen uns gegeneinander aus?
Das war immer die Politik, eigentlich auch, muss man sagen, der USA in den letzten 20, 30 Jahren, divide et impera. Das heißt, wir erinnern uns an den Irakkrieg, ja, United we stand und dann Old Europe, New Europe, also die Spaltung Europas von den USA aus gesehen. Und in der Tat machen die Chinesen das jetzt sozusagen ein bisschen nach oder imitieren das, indem sie über die Seidenstraße sich sozusagen in den europäischen Bau hineinfräsen oder hineinfressen. Aber ich würde gerne an die Rede von Frau von der Leyen, an die ausgezeichnete Rede von Frau von der Leyen heute darauf hinweisen, dass Frau von der Leyen ja zum ersten Mal mit Blick auf China nicht mehr von einem Partner spricht, sondern sagt, China ist ein wirtschaftlicher Konkurrent und ein strategischer Rivale. Und das ist schon eine interessante Änderung im Wording, weil noch, wir erinnern uns, vor 20 Jahren Joint Venture und so weiter, waren wir alle glückselig, wenn wir sozusagen China unsere Produkte verkauft haben. Das hat sich geändert und ich glaube tatsächlich, dass die Pandemie genau der Moment ist, wo wir realisieren, dass wir gegenüber, das haben Sie ja auch im Vorgespräch mit Frau Oertel geklärt, gegen China wirklich nur alle gemeinsam auftreten können. Ich glaube, das ändert sich gerade.
Und was ändert sich, wenn man offen ausspricht, China ist unser Rivale?
Was sich ändert, ist, dass die Europäische Union im Moment wahnsinnig viel Geld in die Hand nimmt. Ja, Frau von der Leyen hat es heute in der Rede gesagt, wir haben eine Vision, wir haben einen Plan und wir haben Investitionen. Das heißt, wir haben jetzt 1,8 Milliarden Rescue-Geld in diesem europäischen Geld, was im Juli verhandelt wurde. Wir machen ganz viele Digitalpolitiken, zum Beispiel den europäischen Supercomputer. Das ist eine eindeutige sozusagen Strategie, um im Bereich der digitalen Politik souverän zu werden, um also all diese sensiblen Politikbereiche der strategischen Abhängigkeit, Huawei bei den 5G-Netzen und so weiter, im Grunde aufzuarbeiten, sich also sowohl von den USA als auch von China immer weniger abhängig zu machen. Und ich glaube, dafür hat Frau von der Leyen heute tatsächlich ein ziemlich forsches, nach vorne blickendes Bild gebietet, wie das entstehen kann.
Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie manches sehr kritisch sehen, aber jetzt überschlagen Sie sich vor Lob. Das heißt, Krise als Chance ist die richtige Strategie?
Um ehrlich zu sein, mich hat die Rede von Frau von der Leyen wirklich sehr berührt. Ich bin ganz bei Ihnen und will da gar nicht schön reden. Die EU ist in einer ganz schwierigen Verfassung. Ja, wir haben den Brexit noch vor uns, der im Ende des Jahres passieren wird. Wir haben Ungarn, Polen, verschiedene Länder eigentlich schon an die Populisten verloren. Wir haben systemische Probleme in allen Mitgliedsländern, Italien, Frankreich und so weiter. Soziale Probleme gesellschaftlicher Art, die Pandemie obendrauf und natürlich Moria, die ungelöste Geflüchtetenfrage. Also will ich da nichts beschönigen, aber es ist so ein bisschen Hölderlin, ja, wo Gefahr in Verzug ist, die Rettung nahe. Ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, wo jetzt wirklich die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Einstiche in die EU größer werden, die Einschläge kommen näher, in dem Moment realisieren doch sehr viele Akteure, und zwar Akteure auf nationaler Art, Parteien, aber eben auch europäische Institutionen, Frau von der Leyen und die europäische Zivilgesellschaft, die realisieren, es muss jetzt was passieren. Und die Rede von Frau von der Leyen heute hat diesen Moment des, es muss jetzt was passieren, den bildet die Rede eigentlich ganz schön ab, das möchte ich nur sagen.
Mhm. Diese zwei Seiten wollen wir nochmal deutlich machen. Also einerseits, die Stiche werden härter, das heißt, Sie würden sagen, ein Zerbrechen der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen, halten Sie für möglich, für realistisch?
Naja, es wird ja immer so gemunkelt, ja, auch der Euro bricht auseinander und so weiter. Nein, das halte ich nicht für möglich. Das sind so Volkswirte, sage ich mal, Spekulationen. Aber wir haben ja schon in der Euro-Krise gesehen vor 10 Jahren, dass der Euro nicht auseinanderfallen wird. Da hängt viel zu viel Geld dran, das ganze Kapital Europas. Das Problem ist eigentlich, dass wir sozusagen mit der europäischen Staatlichkeit oder der europäischen Demokratie oder der Legitimation für das, was wir in Europa machen, nicht hinterherkommen oder nur mühsam hinterherkommen. Und daraus ergeben sich diese Spannungen, dieses Demokratiedefizit, diese massive Krise der Repräsentation, die dann wieder Vorschub bietet für den Populismus und auch den Nationalismus. Das heißt, ich glaube nicht, dass die EU auseinanderfällt. Ich glaube nur, dass sie jetzt, wenn wir uns verschiedene Trends angucken, dass wir tatsächlich damit rechnen müssen, dass das so ein bisschen, ich sag mal so Mehltau-Demokratien, so ein bisschen mau und mürbe wird. Ja? Und die Frage ist, ob man aus diesem Gefühl des Zerbröckelns heraus, also diesem Gefühl, dass da Institutionen einfach nicht mehr funktionieren in der Weise, wie wir uns das wünschen. Und zwar geht es zentral um die Rolle des Rates, Krise der Repräsentation, die Rolle der europäischen BürgerInnen. Und da nochmal hinzugucken und das neu zu gestalten, ich glaube, das wird dieser Moment der Krise, wo wir die Institutionen Europas eigentlich wenden müssten wie ein Omelett in der Pfanne.
Dann drehen wir doch das Omelett mal. Also wie sähe dann in Ihrer schönsten Vision Europa aus, nachdem diese Krise tatsächlich uns zwingt, Sachen zu ändern?
Also ich habe schon das Gefühl, dass verschiedene Dinge zusammenkommen. Gucken wir einmal zum Beispiel auch auf das, was im europäischen Wahlkampf los war. Wir haben ja Europawahlen gehabt im Mai 2019. Wenn Sie sich einfach mal angucken, was Manfred Weber zum Beispiel, der Spitzenkandidat der EVP-Fraktion, immer gesagt hat. Der hat gesprochen von drei Dingen, Demokratisierung, Parlamentarisierung und die Stärkung der Regionen in Europa. Und das waren eigentlich drei Themen, um zu sagen, ja, wir müssen eigentlich die Demokratie in Europa neu denken. Das ist ja auch ganz interessant, dass wir jetzt immer von europäischer Demokratie reden, während wir ja in den ersten 70 Jahren immer von europäischer Integration gesprochen haben. Bei der Integration sind die Staaten die Akteure, die machen dann halt den Markt und die Währung. Bei der Demokratie aber ist natürlich der Bürger, in diesem Fall die europäischen BürgerInnen, sind der Souverän. Und diesen Paradigmenwechsel, der, glaube ich, lässt sich abbilden, wenn man zum Beispiel in das Papier der deutschen EU-Ratspräsidentschaft guckt. Ja, da stehen da ganz viele Passagen drin, dass die Demokratie in Europa neu gestaltet werden muss. Das finden Sie auch in der Rede von Frau von der Leyen heute. Frau von der Leyen hat ja auch diese Bürgerkonferenz ausgerufen, Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, will über 2 Jahre eine BürgerInnenbefragung machen in Europa. Und letzter Punkt, die europäische Zivilgesellschaft ist tatsächlich aufgewacht. Es gibt zum Beispiel ein Aktionsbündnis aus 56 europäischen NGOs, die nennt sich Hashtag Citizens Take Over Europe. Sie sehen also auf verschiedenen Ebenen, dass das Nachdenken über ein anderes demokratisches Europa tatsächlich begonnen hat. Und das ist eigentlich der Moment, den wir jetzt, glaube ich, ansteuern mit diesem, ich sag mal nochmal, diesem Omelettwechsel. Ja?
Gerade erscheint Ihr neues Buch mit dem vielsagenden Titel Nichts wird so bleiben, wie es war. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Naja, ich habe ja ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Ich habe das Buch sozusagen in die Corona-Krise hineingeschrieben und ich sage nochmal, ich bin gar nicht optimistisch, jedenfalls nicht in so einer naiven Art, das wird jetzt alles gut. Überhaupt nicht, ja, sondern Václav Havel hat ja mal gesagt, Optimismus, also Hoffnung ist nicht, dass die Dinge besser werden, sondern Hoffnung ist, dass man das Richtige tut, auch wenn sie nicht besser werden. Und es gibt viele Gründe anzunehmen, dass wir tatsächlich in Europa im Moment noch im Sumpf stochern und viele Sachen ganz im Argen liegen, die haben wir alle erwähnt, ja, China und die Flüchtlingskrise, Moria, die Außenpolitik und. Aber die Frage ist nochmal, ist das der Moment, wo aus der Krise das Neue entsteht? So ein bisschen hegelianisch, wir hatten ja jetzt auch gerade 200 Jahre Hegel, ja, etwas Altes muss sterben, damit etwas Neues werden kann. Und die Frage ist, ist das der Moment, in dem wir jetzt sind? Und wenn ja, was wird das Neue? Frau von der Leyen hat heute ja gesprochen von der Next Generation Europe, also von dem nächsten Generationen Europa. Und das hat sie heute ausbuchstabiert und insofern hat sie eigentlich die europäische Geschichte neu erzählen und nach vorne wenden wollen. Und die Frage liegt auf dem Tisch, schaffen wir wir das? Wollen wir das? Stehen wir alle dahinter?
Das war Professor Ulrike Gero vom Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Uni Krems. Vielen Dank. Was geht die EU zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Nachhören können Sie diese Sendung auch in der ARD-Audiothek unter hr2, der Tag, das Original. Mein Name ist Uwe Bernd. Guten Abend.